So, also, ich wünsche mir für dich heute Morgen, ich wünsche mir für uns, dass das ein Morgen wird, an dem du getröstet wirst. Ein Morgen, an dem du Gottes Trost einfach erlebst und erfährst. Dass du, wenn du diesen Gottesdienst verlässt, dein Herz erleichtert ist. Du eine Gewissheit in deinem Herzen hast, eine Geborgenheit spürst und merkst einfach, wie Gott dir Gutes getan hat. Wie Gott dir Gutes getan hat. Ich möchte, dass du gestärkt wirst. Und das Thema ist der Heilige Geist. Das Thema ist das Pfandsystem Gottes. Dazu werde ich noch einiges erklären, warum ich so eine komische Überschrift nehme. Aber ich möchte euch sagen, dass Gott es ernst meint. Dass Gott, wenn er uns was verspricht, wenn er dir was verspricht, dann meint er es ernst und will dir Gewissheit geben, dass sein Versprechen, sein Wort auch eintreffen wird, so wie er es uns zugesagt hat. Ich merke, dass mein Herz das braucht, immer wieder mal, ein Zuspruch Gottes, ein Bewusstwerden, Bewusstsein seiner Gegenwart, die mich tröstet und mein beschwertes Herz irgendwie erleichtert. Nicht nur irgendwie ein nettes Wort, was mich aufheitert, sondern ein Wort, was Substanz hat und was wirklich was verändert an meinen Blick auf die Situation, mein Empfinden und mein Gefühl in dem Moment. Und je nach Lebensumstand brauchen wir das mehr oder weniger. Gott ist derjenige, der uns Sicherheit gibt. Er ist derjenige, der uns tröstet. Seine Gegenwart gibt uns Geborgenheit. Ich möchte kurz mit uns beten. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir laden dich ein zu wirken. Du kennst unseren Umstand, du kennst unsere Herzen, du weißt, was uns umtreibt. Du weißt, was uns irgendwie vor Augen ist und welche Sorgen wir umkreisen oder uns umkreisen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du sprichst, dass du ganz konkret zu jedem Einzelnen sprichst und unsere Augen öffnest für dein Versprechen. Unsere Augen öffnest für das, was du uns in Aussicht stellst. Danke, dass du hier bist und danke, dass du wirkst. Ich bitte dich, dass du meine Worte gebrauchst und lade dich ein, dein Werk zu tun unter uns. Dein Werk unter uns zu tun. Amen. Ich lese euch mal was aus Epheser vor, Epheser 1, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Der das Unterpfand unseres Erbes ist. Ich habe bewusst eine sehr schwierige und holprige Stelle einfach benutzt. Es gibt auch einfachere Übersetzungen, aber ich finde, dass dieser Text von den Begriffen und von der Begrifflichkeit am besten das wiedergibt, was der Text in seiner Tiefe oder was Paulus hier in der Tiefe aussagen möchte. Was ich faszinierend daran finde, ist, wenn man sich das im Griechischen anschaut, dann ist diese Aussage von Paulus eingebettet in den wohl längsten Satz, den es im Neuen Testament gibt. Der geht von Vers 3 bis Vers 14, das heißt, es sind 11 Verse. Und also das ist ja eine Einteilung, damit wir die Sachen irgendwie besser finden. Also es ist tatsächlich der längste Satz. Paulus findet hier keinen Punkt. Wenn man das im Deutschen sich anschaut, dann hast du immer wieder Punkte der Verständlichkeit halber, was auch Sinn ergibt. Aber Paulus findet hier keinen Punkt, weil er aus dem Loben und Feiern Gottes nicht herauskommt. Wenn man sich diesen Spaß erlauben will und sich mal was Gutes tun will, mal ein bisschen in der Bibel liest und du gönnst dir einfach mal den ersten Kapitel im Epheserbrief, dann wirst du feststellen, dass dieser Satz, ich finde den überwältigend. Paulus kommt zu dem Schluss, dass ihm bzw. der Gemeinde uns in Jesus unglaublich viel geschenkt worden ist. Dass Gott dir und mir in Jesus Christus übertrieben beschenkt und gesegnet hat. Uns übertrieben beschenkt und gesegnet hat. Und Paulus kommt aus dem Feiern nicht raus. Quetscht es irgendwie in 11 Verse rein. Und bevor er dann zum Schluss kommt, macht er diese Aussage, diese eine wichtige Aussage, die mir für heute wichtig ist, nämlich er spricht davon und sagt, er, der Heilige Geist ist unser Unterpfand oder das Unterpfand unseres Erbes, Unterpfand und Erbe. Was Paulus der Gemeinde damit sagen möchte, ist zum Ersten, Freunde, hört mir zu, ich habe hier etwas mindblowing für euch, etwas, was überwältigend ist. Wisst ihr was? Ihr seid Gottes Kinder und als Gottes Kinder verspricht Gott euch ein Erbe. Er verspricht euch ein himmlisches Erbe. Gott sagt euch was zu. Er hat euch ein himmlisches Erbe versprochen. Und auf der anderen Seite sagt Paulus, damit du weißt, dass Gott es ernst meint und es nicht bloß bei seinem Wort bleibt, hat Gott euch seinen Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist, der dir dafür Garantie ist und der dir eine Sicherheit dafür gibt, dass das, was Gott versprochen hat, auch wirklich eintreffen wird. Gott steht zu seinem Versprechen. Und ich möchte unser Augenmerk auf diese beiden Aussagen richten. Möchte mit uns beleuchten, was Paulus damit meint, wenn er von Erbe spricht. Und auf der anderen Seite möchte ich probieren darzulegen, was Paulus damit aussagen will, wenn er den Heiligen Geist eine Bedeutung zumisst, die Bedeutung eines Unterpfands. Ehrlich gesagt, keiner kennt dieses Wort. Ich musste auch irgendwie viele Sachen nachschlagen, um überhaupt zu begreifen, was das ist. Und aber jedes Mal, wenn irgendwie die WM ist und die Patrioten unter uns die deutsche Nationalhymne singen, müssten dieses Wort irgendwie mal gehört haben und mal mitgekriegt haben. Gut. Ich habe euch nur verwirrt gerade, ne? Erbe. Gibt es Leute unter uns, die schon mal geerbt haben? Ah, okay, gut. Ein paar Hände gehen verlegen irgendwie hoch. Musstet ihr irgendwas dafür tun, dass ihr geerbt habt? Musstet ihr irgendwas tun? So irgendwie schütteln so ein bisschen im Kopf. Also, ja? Ja sagen. Ja, genau, ich werde auch demnächst Ja sagen. Genau, aber nicht zum Erbe, sondern weil ich eine wunderbare Verlobte habe. Genau. Ihr musstet nichts dafür tun, um zu erben. Ja? Das ist das Faszinierende am Erben. Also in der Regel ist es ja so, meistens verstirbt ein Familienangehöriger, der dir ein bisschen was hinterlässt und dann wird dir das zuteil. Also sicherlich ist das deutsche Rechtssystem irgendwie ein bisschen ausgefeilter, aber im klassischen Sinne, im ursprünglichen Sinne, verstirbt irgendeine Person, hinterlässt dir Besitz, hinterlässt dir Reichtum oder was auch immer und das geht dann auf den nächsten Verwandten irgendwie über. Und du kannst rein gar nichts dafür tun, dass dir was vererbt wird, dass du ausgerechnet der Verwandte bist, der nächste Verwandte oder wer auch immer, dass du Teil dieser Familie bist, das ist nicht dein Verdienst und es ist nicht dein Hinzutun. Und das möchte ich dir heute früh sagen. Dass Gott dich beschenkt, Gott beschenkt dich. Gott beschenkt dich. Und ob du willst oder nicht, Gott möchte dich beschenken. Du kannst rein gar nichts dafür tun, dass Gott entschlossen ist, dir Gutes zu tun und dich zu beschenken, dich erben zu lassen. Und der Grund hierfür ist Jesus Christus. Der Grund hierfür ist und die treibende Kraft, die Gott dazu bewegt, dir Gutes zu tun und dir ein Erbe zu geben, liegt einzig und allein darin, dass er dich liebt. Gott will dich erben lassen mit einem fetten, also dir ein fettes, fettes Geschenk machen, ein fettes, fettes Erbe machen. Ich darf dieses Wort benutzen, weil ich auch Jugend- und Kinderpastor bin. Verzeiht mir. Paulus zieht diesen Vergleich, ich versuche nicht zu fluchen, Paulus zieht diesen Vergleich heran. Er benutzt diese Metapher von einem Erbe, nicht aus dem einfachen Grund, weil das irgendwie sinnvoll ist, um eine theologische Wahrheit oder irgendeine Wirklichkeit, die es bei Gott gibt, begreifbar zu machen, dass wir es vielleicht ein Stück weit nachvollziehen können, sondern Paulus benutzt diesen Vergleich und benutzt diese Metapher, weil sich dahinter viel, viel mehr befindet. Nämlich eine Tradition, die wir schon im Alten Testament finden. Ein Gedanke, eine Idee, die viel, viel weiter reicht und ihren Ursprung letztendlich bei Abraham hat. Letztendlich bei Gott selbst hat, der schon von vornherein seinen Kindern ein Erbe zuspricht, ein Versprechen gibt. Gott verheißt seinem Volk ein Land. Er lässt Menschen hoffen auf einen Ort oder ein Stück Erde, wo sie Versorgung finden und ihnen Frieden in Aussicht gestellt wird, wo sie Besitz haben und endlich Ruhe von all den Strapazen, von ihrem Nomadendasein. Ich finde diese Aussage, die Gott hier tätigt, das, was er seinem Volk anfänglich mit Abraham in Aussicht stellt, finde ich einen unglaublich starken Zuspruch, einen Zuspruch Gottes. Wenn man bedenkt, dass er angefangen hat mit einem Mann und einer Frau, die so alt waren, dass sie eigentlich keine Kinder kriegen konnten. Und er sagt, zieh mal raus in einen Ort, in ein Land, was ich euch geben werde, wo du auch noch Nachkommen haben wirst, so zahlreich wie Sterne am Himmel. Dann finde ich diesen Zuspruch Gottes unglaublich stark in einer Situation, wo das so weit entfernt zu sein scheint. Wenn man ein paar Jahre weiterschaut, dann haben wir hier ein Volk, was herangewachsen ist, aber sich 400 Jahre in Gefangenschaft befindet, versklavt ist. Und stell dir vor, dass du dann in diesem Moment als Teil dieses Volkes hörst, ey, es gibt ein Land, was dir gehören wird. Es gibt einen Ort, wo Ruhe sein wird. Es gibt einen Ort, wo du zu Hause sein wirst und deine Strapazen ein Ende haben werden. Ein Volk, was 40 Jahre in der Wüste umherirrt und Tag ein, Tag aus sein Zelt auf- und abbaut. Und Gott sagt, hey, es gibt einen Ort, wo du in einem festen Haus, in einer festen Behausung leben wirst. Wenn wir mit einem kurzen Moment in diesen Gedanken einsteigen, wir stellen uns vor, dass wir 25 Jahre unterwegs sind in einer Wüste, haben tagsüber die sengende Hitze, mein Kopf wäre knallrot und abends ist es saukalt, ständig hast du Sand in deinen Schuhen und nach 25 Jahren hörst du wieder diese Aussage von einem Typen, der in ein Zelt reingeht, Gott begegnet, rauskommt und sagt so, hey, Gott hat ein Land für uns, hat eine feste Behausung für dich, hat einen Frieden für dich bereitet. Diese Wanderschaft wird irgendwann zu Ende sein. Würdest du dem Typen noch glauben? Wie würdest du reagieren in dem Moment, wenn du diese Zusage Gottes hörst, in solch einem Umstand, in solch einer Erschütterung, die das Volk Israel da ja erlebt hat? Könntest du das noch glauben? Hättest du vielleicht das Handtuch geschmissen? In dieser Aussage Gottes, dass er ein Stück Land seinem Volk verheißen hat, ihnen ein Erbe zuteilt, steckt Gottes liebevolle Zuwendung. Er sieht die Strapazen seines Volkes und stellt ihnen was in Aussicht, was traumhaft ist, was wunderschön ist, ja fast fantastisch ist zu glauben. Und das ist nicht nur etwas, was Gott seinem Volk irgendwie in Aussicht gestellt hat, sondern jedem, der jetzt in Jesus Christus mit dazugehört. Und das sind wir, die wir glauben, die wir Gott vertrauen. Wir sind Teil seines Volkes und somit auch berechtigte Erben. Das gilt der Gemeinde in Ephesus, den Paulus schreibt, und das gilt uns. Aber was heißt das konkret, dass wir erben? Heißt es, dass wir auch ein Stück Land kriegen? Ist es nur im übertragenen Sinne gemeint? Ich denke, wenn wir das probieren, irgendwie materiell zu verstehen, was Gott hier verspricht, was Gott seinem Volk verheißt und somit auch dir und mir verheißt, dann denken wir zu kurz, dann begreifen wir nicht die Tiefe dessen, was Gott uns zugesagt hat, dir zugesagt hat. Wenn wir aber auf der anderen Seite das einfach nur bildlich sehen wollen und sagen, okay gut, hinter diesem, es gibt ein Land und hinter diesem, es gibt einen Teil, ein Erbe, was Gott mir zuspricht, ist einfach nur das ist einfach nur übertragen gemeint und beschreibt eine geistliche Wirklichkeit, dann verpassen wir auch die komplette Breite dessen, was Gott sagen will. Du bist ein Erbe. Du bist Erbe Gottes, weil du Kind Gottes bist. Du bist Teil seiner Familie und diese Tatsache ist nicht dein Verdienst. Und dieses himmlische Erbe, was Gott dir und mir zuspricht, unser himmlisches Erbe, ist letztlich die grenzenlose Teilhabe an der Gottesgemeinschaft. Das, was Gott dir und mir in Aussicht stellt, ist die grenzenlose Teilhabe an der Gottesgemeinschaft. Grenzenlose Teilhabe an Gott. Gott Flatrate. Also ständig, immer, überall, nur Gott. Und damit ist wirklich ein Ort gemeint. Die Bibel spricht von einer Stadt, wo Gott der Herr ist. Sie spricht davon, dass es eine neue Himmel, eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird. Ein Reich, was nicht von dieser Welt sein wird. Ein Ort, ein Land, wo Gott der Herr ist, wo er regiert, wo er der König ist und wo seine Liebe einfach spürbar und greifbar ist. Das Bild, was die Bibel zeichnet von dieser Stadt, die sagt, dass Gott im Zentrum dieser Stadt wohnt und dass sein Licht so hell ist, dass es keine Sonne mehr bedarf, um die Stadt zu erleuchten oder irgendein anderes Licht, weil Gott die einfach ausfüllt. Gott stellt uns tatsächlich einen Ort in Aussicht, wo wir wohnen werden, bei ihm. Aber sie beschreibt natürlich auch, also das Erbe beschreibt natürlich auch einen Zustand, ein Gefühl, eine Wirklichkeit, die möglich ist, weil grenzenlose Gemeinschaft mit Gott da ist. Wo Trennung und Feindschaft aufhören, wo Rastlosigkeit weicht und Frieden einkehrt in unsere Herzen, wo Schmerz und Leid der Vergangenheit angehören, wo Schmerz und Leid der Vergangenheit angehören. Ich weiß, es gibt Leute unter uns, die krank sind. Ich weiß, es gibt Leute unter uns, die gebeutelt sind vom Alltag, vom Leben. Wo Schmerz und Krankheit ein Ende haben wird. Schmerz und Krankheit ein Ende haben wird. Ein Zustand, der bedingt wird durch die Gegenwart Gottes. Ein Zustand, der bedingt wird durch die Gegenwart Gottes. Gott meint es ernst. Wenn er in seinem Wort zu uns spricht, dann nicht, weil er uns ein nettes Märchenbuch gegeben hat, wo ein paar tolle Geschichten drin sind, um uns in unseren schwierigen Lebensumständen aufzuheitern, sondern Gott meint es todernst. Gott meint es ernst. Und damit wir wissen, dass dieser Ort und dieser Zustand Wirklichkeit wird, hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er belässt es nicht einfach bei der mündlichen Zusage, sondern er gibt uns seinen Geist, damit wir in jedem Lebensumstand begreifen, Gott ist da. Gott ist da. Ich werde es gut machen. Vertrau mir. Und genau das meint Paulus, wenn er von Unterpfand spricht. Genau das meine ich, wenn ich von Gottes Pfandsystem rede und spreche. Gottes Geist dient uns als gegenwärtiges Angeld für unser zukünftiges Erbe. Gottes Geist dient dir als gegenwärtiges Angeld für sein oder für unser Erbe. Gott verpflichtet sich dir gegenüber. Indem er dir deinen Geist gibt, verpflichtet sich dich Gott gegenüber, das einzuhalten, was er dir auch versprochen hat. Aber was tut der Heilige Geist konkret? Ein paar Leute haben ja schon hier vorne berichtet von dem, wie sie das Wirken des Heiligen Geistes einfach wahrgenommen haben und erlebt haben. Das eine, was der Heilige Geist tut, ist, dass er zu dir spricht. Der Heilige Geist spricht zu dir. Und das ist ganz schön rausgekommen in der einen oder anderen Situation, wo der Heilige Geist einfach gesprochen hat. Und das, was er tut, ist, dass er deiner Seele zuflüstert. Du bist Kind Gottes. Du bist Kind Gottes. In Römer 8, Vers 16 heißt es, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt. Das heißt, der Geist Gottes, der Heilige Geist, bezeugt dir, gibt dir die Wirklichkeit und Wahrheit in dein Herz hinein, dass du Kind Gottes bist. Das heißt, er deckt auf, er spricht Wahrheit, offenbart Wahrheit. Nämlich Wahrheit darüber, wer Gott ist, Wahrheit darüber, wer du bist, nämlich sein Kind. und Wahrheit darüber, was es bedeutet, dass du jetzt Kind bist und ein Erbe Gottes bist. Und das andere, was er tut, ist, dass er in uns wohnt. Mein Bruder ist gerade dabei, hier nach Hamburg zu ziehen. Das heißt, wenn irgendeiner von einer Wohnung weiß, kann er Bescheid sagen. Und wenn er da irgendwo einzieht, ne, dann wechselt sozusagen der Mieter und somit verändert sich ja auch der innere Raum und Umstand, weil ein neuer Mieter da ist. Der Heilige Geist ist eingezogen in unsere Herzen und wohnt in uns. Da ist ein neuer Mieter da, der dein Innerstes, dein Herz so einrichtet, dass es Gott gefällt. Ich finde diesen Gedanken ziemlich nice. Es gibt ein Bild von dem, also ein Bild, was Paulus benutzt. Er schreibt einer Gemeinde und eigentlich geht es hier um so eine moralische Geschichte, aber er schreibt hier eine Gemeinde und erwähnt nebenbei, dass unser Leib, also dein Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. In Korinther 1, 1. Korinther 6, Vers 19 steht da dran. Und er spricht davon, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und er gebraucht dieses Bild, was man aus der Antike kennt. Man weiß, okay, es gibt in jeder Stadt irgendwie einen Tempel oder mehrere Tempel und jeder Tempel ist einem bestimmten Gott geweiht. Was Paulus damit sagen will, ist, dass dein Tempel, also deine Gedanken, dein Herz, deine Seele, aber auch wirklich dein Fleisch, also das, was du tust und machst, letztendlich, das gehört alles Gott. Du kannst jetzt überlegen, wo du das hinschreibst, gehört Gott, ob auf deine Stirn oder auf deinen Hintern. Und das ist das eine, was er zum Ausdruck bringen möchte. Das andere, was er sagt, ist, dass weil Gott in dir wohnt, ist er auch bei dir anzutreffen. Ich finde diesen Gedanken ganz interessant. Das heißt, wenn man bei mir klingelt, und ich wohne in einer WG, das heißt, wenn man bei Kelly Tobi klingelt, wird sicherlich einer von uns, wenn wir da sind, die Tür aufmachen. Wenn du in dein Herz schaust, wirst du Gott entdecken, weil er in dir wohnt, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Wenn du anderen begegnest und andere Menschen bei dir schellen, ein paar haben es verstanden, bei dir schellen, dann ist Gott bei dir anzutreffen. Was heißt es jetzt konkret, dass er spricht und dass er in uns wohnt? Sein Wort, sein Zuspruch, seine wunderbare Stimme spendet tatsächlich Trost. Seine wunderbare Stimme spendet tatsächlich Trost. Wir dürfen auf Gutes hoffen und können Gott vertrauen. Und sein in uns Wohnen bedeutet, dass Gott da ist. Bedeutet, dass Gott da ist in jeder Situation. Gott ist da. Gott ist da. Und das Faszinierende daran ist es, dass das, was er uns ja eigentlich in Aussicht stellt, wo wenn wir im Neuen Testament davon lesen, dass es eine Stadt gibt, wo Gott im Zentrum wohnen wird, einen Ort geben wird, der dir und mir für dich und für mich vorbereitet ist, wo wir bei Gott sein werden, dann bedeutet das, wenn der Heilige Geist in mir ist und Gott da ist, dann ist dieser Ort und dieser Zustand dieses Ortes tatsächlich auch schon ein Stück weit greifbar. Wenn Paulus davon spricht, dass der Heilige Geist ein Unterpfand ist, ein Angeld für das, was noch kommt, dann hat dieses Angeld jetzt schon, ich sag mal, Kaufkraft, ist jetzt schon wirksam, ist jetzt schon da und erlebbar und erfahrbar. Ist wirklich und real. Ich kenne deinen Lebensumstand nicht. Ich weiß nicht, was dich gerade erschüttert und zurzeit verunsichert. Ich weiß nicht, welchen Zustand du gerade ertragen musst, wo dir Frieden und Freude geraubt wird, wo dein Glaube herausgefordert ist und auf den Prüfstand gestellt ist. Ich weiß auch nicht, ob du dich gerade in der Situation befindest, wo du sagst, Jackpot, ich erlebe Gott und ich erfahre, wie sein Pfandsystem greift und wirksam ist. Du weißt es am besten. Ob du gerade 40 Jahre Wüste gefühlt erlebst oder 400 Jahre Sklaverei. Ich möchte diese Predigt gerne andächtig schließen, bevor wir dann gleich nahtlos in eine Lobpreiszeit übergehen. Ihr dürft dann gleich nach vorne kommen. Und ich lade dich ein, bei diesem nächsten, bei diesem Lied, also wir werden ein Lied hören, nicht die Lobpreise, also ihr könnt euch entspannen, ne? Ihr spielt jetzt kein Lied, das war anders abgesprochen. Egal. Also, ich möchte euch einladen, einfach einen Moment still zu werden, wenn wir dieses Lied hören, ein Lied von Dietrich Bonhoeffer, und dass wir einfach still werden, dass wir innehalten, Gottes Geist Raum geben, weil Gott hier ist, weil Gott da ist. Dass wir hören auf seine Stimme, das, was er dir sagen möchte, zusagen möchte, an Trost zusprechen möchte. Und dass wir spüren, und Lukas hat von vorhin davon erzählt, dass es so einen Moment gab, wo er den Heiligen Geist so stark gespürt hat, dass er gemerkt hat, alles, was ich brauche, ist Gott. Dass du einfach Gott spürst jetzt. Ich rechne damit, weil ich weiß, dass er in diesem Raum ist, weil ich weiß, dass er in uns wohnt. Dass du Gott spürst, seine Gegenwart, weil er hier ist. Von guten Mächten treu und still umgeben, heißt das Gedicht, was Bonhoeffer wenige Monate vor seiner Hinrichtung also geschrieben hat. Man geht davon aus, dass er tatsächlich wusste, dass er zu diesem Zeitpunkt, dass er dann die Zukunft für ihn den Tod bringt. Und diesem Mann, dieser Person ist es gelungen, trotz der realen Gefahr, trotz der ungewissen Zukunft, die ihn erwartet hat und alles, was es ihn gebracht hat, dass er in alledem Gottes Vorherbestimmung und Gottes bestimmende Liebe oder von Liebe bestimmtes Handeln zu sehen. Und ich bin überzeugt, dass er das konnte, dass er diese Zeilen schreiben konnte, weil Gottes Geist in ihm war. Gottes Geist, diese Wirklichkeit Gottes und das Versprechen und Erbe ihn vor Augen gebracht hat. Dass er in dieser dunkelsten Stunde seines Lebens die Stimme des Heiligen Geistes wahrnehmen konnte und die Gegenwart Gottes spüren durfte. Und deswegen in der Lage war, diese unglaublich tiefen Zeilen zu dichten, die häufig bei Beerdigungen gespielt werden. Gott ist hier und er meint es ernst, er steht zu seinem Versprechen. Wir werden den Text hier jetzt vorne dran haben zum Mitlesen. Und ansonsten lade ich euch ein, dass einen Moment still zu werden, Gott Raum zu geben, zu dir sprechen zu lassen und seine Gegenwart zu spüren.